Paperback Writer.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Neumünster. Ihr habt wieder die Schmökerstunde eingeschaltet mit Sabine
und Manfred.
Heute stellen wir euch das Buch von Chloe Benjamin vor, und zwar Die Unsterblichen. Es ist der zweite Roman der Autorin und ist bereits in über 28 Ländern erschienen.
Im Mittelpunkt von Chloe Benjamins Roman Die Unsterblichen steht die jüdische Familie Gold in der Lower East Side in New York. Die Romanhandlung setzt im heißen Sommer 1969 ein, als die vier Geschwister Vaya, die war damals 13, Daniel 11, Clara 9 und Simon 7 während der langen Sommerferien eine Wahrsagerin aufsuchten. Daniel hat von Freunden gehört, dass diese Frau jedem den exakten Todestag vorhersagen kann. Das tut sie auch bei den vier Kindern, deren Leben von diesem Augenblick an für immer verändert ist.
Manfred, wie war denn dein Leseerlebnis?
Ja, ich war schnell in der Geschichte. Chloe Benjamin hat mich neugierig gemacht. Was passiert? Wie werden die Protagonisten mit dieser Vorhersage leben können? Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich das Buch nicht mehr aus der Hand gelegt habe.
Mich hat der Prolog am Anfang des Buches, der kurz war ja beschreibt, einfach gepackt. Es beginnt 1969, als Vaya erfahren hat, dass es eine Wahrsagerin gibt. Sie fragt in der Nachbarschaft und bekommt sehr unterschiedliche Antworten auf die Existenz der Wahrsagerin. Das hat mich richtig neugierig gemacht und das ist sprachlich so gut geschrieben. Eine richtig spannende Erzählung.
Ja, wie kommen die Kinder zu der Wahrsagerin? Sabine, lies doch mal.
Seht euch nicht so komisch um, zischt Daniel. Tut so, als wärt ihr hier zu Hause. Die Geschwister Gold eilten die Treppe hoch. Die beige Farbe blätterte von den Wänden, die Flure liegen im Dunkeln. Im vierten Stock bleibt Daniel stehen. Und was machen wir jetzt? Flüstert Vaya. Sie genießt es, wenn Daniel nicht weiter weiß. Wir warten, sagt Daniel, bis einer rauskommt. Aber Vaya will nicht warten. Es macht sie ganz kribbelig und so geht sie allein den Flur hinunter. Sie dachte, Magie würde spürbar sein, doch die Türen mit ihren zerkratzten Türknäufen und den aufgeschraubten Nummern sehen alle gleich aus. Die 4 der Nummer 54 hängt schief. Als Vaya auf die Tür zugeht, hört sie Geräusche aus einem Fernseher oder einem Radio. Ein Baseballspiel. In der Annahme, dass ein Rischkja sich nicht für Baseball interessiert, tritt sie wieder von der Tür zurück. Ihre Geschwister haben sich verteilt. Daniel steht in der Nähe der Treppe, die Hände in den Hosentaschen und behält die Türen im Auge. Simon kommt zu Vaya, die immer noch vor der 54 steht, stellt sich auf die Zehenspitzen und rückt mit dem Zeigefinger die 4 gerade. Clara war den Flur in die entgegengesetzte Richtung hinuntergegangen, kommt aber jetzt zurück und gesellt sich zu ihnen.
»Was machst du da?« flüstert Daniel. »Wer weiß, wer da wohnt?«
»Ja.« Die Stimme, die hinter der Tür ertönt, ist tief und mürrisch. »Wir wollen zu der Frau«, ruft Clara. Stille. Vaya hält den Atem an. In der Tür befindet sich ein Spion, kleiner als der Radiergummi an einem Bleistift. Hinter der Tür räuspert sich jemand. »Einer nach dem anderen«, sagt die Stimme. Vaya und Daniel tauschen einen Blick. Sie sind nicht darauf vorbereitet, sich zu trennen. Doch ehe sie dazu kommen, zu verhandeln, wird ein Riegel zurückgeschoben. Und Clara, was denkt sie sich dabei, geht durch die Tür. Niemand weiß genau, wie lange Clara schon da drinnen ist. Vaja kommt es vor wie Stunden. Sie sitzt an die Wand gelehnt, die Knie an die Brust gezogen. Sie denkt an Märchen, an Hexen, die Kinder stehlen und auffressen. Panik breitet sich in ihrem Magen aus, wie die Äste eines Baums, die immer weiter wachsen. Dann endlich geht die Tür auf. Vaja springt auf, doch Daniel ist schneller. Sie hört Musik. Eine Mariachi-Kapelle. Und das Klappern eines Topfs, der auf dem Gasherd gestellt wird. Bevor Daniel die Wohnung betritt, dreht er sich zu Vaja und Simon um. Macht euch keine Sorgen, sagt er. Aber sie tun es trotzdem. Wo ist Clara? Fragt Simon, nachdem Daniel fort ist. Warum ist sie nicht rausgekommen? Sie ist noch drinnen, sagt Vaja, obwohl sie sich dasselbe gefragt hat. Sie sind beide da drin, Clara und Daniel. Bestimmt warten die einfach auf uns. Das war eine blöde Idee. Simons Locken sind ganz feucht vom Schweiß. Weil Vaja die Älteste ist und Simon der Kleinste, hat sie das Gefühl, ihn eigentlich bemuttern zu müssen. Aber Simon ist ja ein Rätsel. Nur Clara scheint ihn zu verstehen. Er redet weniger als die anderen. Beim Abendessen sitzt er stirnrunzelnd und mit glasigen Augen am Tisch. Dabei ist er sonst flink wie ein Wiesel. Manchmal, wenn Vaja mit ihm zur Synagoge geht, ist sie plötzlich allein. Sie weiß zwar, dass Simon bloß vorausgelaufen ist oder hinterher trödelt, aber jedes Mal kommt es ihr so vor, als wäre er spurlos verschwunden. Als die Tür wieder aufgeht, auch diesmal nur ein Spalt breit, legt sie ihm eine Hand auf die Schulter. »Ist in Ordnung, Simon, geh nur rein. Ich halte so lange Wache hier draußen, okay?« Weswegen sie Wache hält, weiß sie selbst nicht so genau. Der Flur ist genauso leer wie zu Anfang, als sie hergekommen sind. Vaja ist schüchtern. Obwohl sie die Älteste ist, lässt sie den anderen immer gern den Vortritt. Aber Simon scheint ihre Worte beruhigt zu haben. Er schiebt sich eine Locke aus dem Auge und geht hinein.
Dazu passt A Kind of Magic von den Queens.
Nach der Beerdigung ihres Vaters, der plötzlich an Herzversagen verstorben ist, unterhalten sich die Geschwister auf dem Dachboden des elterlichen Hauses über die Vorhersagen der Wahrsagerin.
Ich lese mal. Wir haben schließlich nur ein Leben, oder? Soweit wir wissen. Clara drückt ihre Zigarette aus. Habt ihr darüber noch nie nachgedacht? Daniel hebt die Brauen. Über ein Leben nach dem Tod? Nein, sagt Clara. Darüber, wie lange euer Leben sein wird. Jetzt, wo die Büchse geöffnet wurde, kehrt Stille auf dem Dachboden ein. Fang nicht schon wieder von der alten Hexe an, sagt Daniel. Clara zuckt zusammen, als hätte er sie beleidigt. Seit Jahren haben sie nicht mehr über die Frau in der Heaster Street gesprochen. Aber heute Abend ist Clara betrunken. Simon sieht es an ihrem leichten, trüben Blick, hört es daran, wie sie nuschelt. Ihr seid Feiglinge, sagt sie, und ihr könnt es nicht mal zugeben. Was zugeben? Fragt Daniel. Was sie euch gesagt hat. Clara zeigt mit dem Finger auf ihn. Ihr roter Nagellack ist am Rande abgeplatzt. Los, Daniel, trau dich. Nein. Feigling. Clara grinst schief und schließt die Augen. Ich könnte es dir nicht mal sagen, wenn ich wollte, sagt Daniel. Das ist doch ewig her, fast 10 Jahre. Glaubst du im Ernst, ich hätte mir das Datum gemerkt? Ich ja, sagt Vaja. 21. Januar 2044. So. Sie trinkt einen Schluck Whisky, dann noch einen, dann stellt sie die leere Tasse auf den Boden. Clara sieht ihre Schwester überrascht an. Dann nimmt sie die Flasche und füllt erst Vajas, dann ihre Tasse. »Wie alt bist du dann?« fragt Simon. »88?« Vaja nickt. »Glückwunsch!« Clara schließt die Augen. »Mir hat sie gesagt, ich würde mit 31 sterben.« Daniel räuspert sich. »Also, das ist doch kompletter Blödsinn.« Clara hebt ihre Tasse. »Auf die Hoffnung!« »Also gut.« Daniel leert seine Tasse. »24. November 2006. Mit dir kann ich nicht mithalten, Vaja.« 48, sagt Clara. »Machst du dir Sorgen?« »Überhaupt nicht. Die alte Schachtel hat bestimmt einfach nur irgendein Datum aus der Luft gegriffen. Ich müsste ja blöd sein, darauf was zu geben.« Er stellt seine Tasse ab. Sie scheppert auf dem Holzboden. »Und was ist mit dir, Sai?« Simon hat sich gerade seine siebte Zigarette angezündet. Er nimmt einen Zug und atmet den Rauch aus, den Blick auf die Wand geheftet. »Jung. Wie jung?« fragt Clara. »Geht euch nichts an.« »Ach komm«, sagt Vaja, »das ist doch lächerlich. Sie hat nur Macht über uns, wenn wir sie ihr geben. Und es ist doch klar, dass sie eine Schwindlerin war. 88? Also wirklich. Bei so einer Prophezeiung werde ich wahrscheinlich mit 40 von einem Lastwagen überfahren.« »Und wieso hat sie uns dreien dann so was Schlechtes prophezeit?« fragt Simon. »Keine Ahnung. Zur Abwechslung vielleicht?« »Sie kann ja schlecht jedem dasselbe sagen.« Vaja ist rot angelaufen. »Wir hätten nie zu ihr gehen sollen. Sie hat uns nur einen Floh ins Ohr gesetzt.« »Es ist Daniels Schuld«, sagt Clara. »Er hat uns auf die Idee gebracht.« »Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht?« zischt Daniel. »Aber du bist als Erster drauf angesprungen.« Simon spürt, wie ihn die Wut packt. Einen Moment lang verabscheut er sie alle drei. Vaja, die so rational und distanziert ist und ein langes Leben vor sich hat. Daniel, der schon vor Jahren seinen Anspruch auf ein Medizinstudium geltend gemacht und Simon dadurch in die Firma gezwungen hat. Clara, die ihn jetzt im Stich lässt. Es macht ihn wütend, dass sie davonkommen. »Schluss jetzt«, sagt er. »Hört auf damit, okay? Dad ist tot. Könnt ihr also mit dem Scheiß aufhören?« Er wundert sich über die Autorität in seiner Stimme. Selbst Daniel scheint vor ihm zurückzuweichen. »Simon hat gesprochen«, sagt Daniel.
Boah, die angespannte Situation der Geschwister ist ja aber ganz deutlich spürbar. Sag mal, Manfred, was hältst du eigentlich von Wahrsagen? Astrologie? Sternzeichen?
Also, wenn ich in der Wochenendausgabe der Tageszeitung die Rubrik Sternzeichen sehe, schmunzel ich. Wir lesen uns ja manchmal auch unsere Sternzeichen vor und amüsieren uns. Stellen uns die Leute vor, die diesen Quatsch zusammenschreiben. Und die Leute, die diesen Quatsch glauben. Ich halte davon überhaupt nichts.
Wahrsagen ist für mich so mit Zirkuswagen, Glaskugeln und schwarzer Katze verbunden.
Ja, und auch, dass die Persönlichkeit über das Sternzeichen begründet wird, finde ich sehr zweifelhaft. Ach, du bist Zwilling? Jungfrau oder sonst was? Dann ist es ja kein Wunder, wie du reagierst. Oder dass du so bist. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, ich auch nicht. Und ich sehe die ganzen Traumfänger, die in den Autos oder sonst wo hängen, und Voodoo-Puppen, fällt alles in die gleiche Rubrik. Ja, nun nochmal zum Roman wieder zurück. Es sind vier Abschnitte aufgeteilt und aus der jeweiligen Perspektive eines Goldsprösslings wird ihre Lebensgeschichte erzählt. Beginnend mit Simon, dessen Geschichte wird von 1978 bis 82 beschrieben. Claras Zeit wird von 1982 bis 1991 erzählt. Und Daniel erlebt seine Zeit zwischen 1991 bis 2006. Und war ja die älteste der Goldgeschwister, erlebt ihren Höhepunkt zwischen 2006 und 2010.
Simon, den Jüngsten, zieht es Anfang der 80er Jahre nach San Francisco, wo er nach Liebe sucht und alle Vorsicht über Bord wirft. Seine Homosexualität hatte er bis dahin verheimlichen können. Simons Leben in San Francisco beschreibt Chloe Benjamin sehr packend und mitreißend. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Wie ging es dir damit, Sabine, bei dem Kapitel über Simon?
Ich habe mich ob der sehr realistischen Darstellung seiner gelebten homosexuellen Neigung schwer getan. Ich habe das Buch erst einmal zugemacht und darüber nachgedacht. Ich habe das Buch ja vor dir gelesen, Manfred. Du erinnerst dich an die Stellen, die ich dir vorgelesen habe?
Ja, ich kann mich daran erinnern. Vielleicht auch deswegen. Hat mich dann beim Lesen die krasse Ausdrucksweise nicht mehr so überrascht. Wie geht es aber mit Simon zu Ende? Sabine, lies doch mal.
13. Juni. In der Nacht sind zwei Männer auf Simons Station gestorben. Sein neuer Bettnachbar, ein Chinese mit Brille, der dauernd nach seiner Mutter ruft, kann nicht älter sein als 17. Es gab mal eine Frau, sagt Simon zu Robert, der auf seiner Bettkante hockt. Die hat mir gesagt, wann ich sterbe. Eine Frau? Robert rückt etwas näher. Welche Frau, Baby? Eine Krankenschwester? Simon ist ein bisschen benommen. Er bekommt Morphium gegen die Nervenschmerzen. Nein, keine Krankenschwester. Eine Frau. Sie war in New York, als ich noch klein war. Sei! Clara blickt auf. Sie sitzt auf einem Stuhl neben dem Bett und rührt einen Joghurt für ihn um. Bitte nicht! Robert mustert Simon. Und sie hat dir was gesagt? Woran erinnerst du dich? Woran erinnert er sich? Eine schmale Tür, eine bronzene Ziffer, die an einem Nagel schaukelte. Er erinnert sich an den Dreck in der Wohnung, der ihn überrascht hat. Er hatte sich vorgestellt, dass die Frau von Ruhe und Stille umgeben sein würde, so wie ein Buddha. Er erinnert sich an einen Stapel Spielkarten, aus dem er 4 auswählen sollte. Er erinnert sich an die Karten, für die er sich entschieden hat. 4 Pickkarten. Und an den schrecklichen Schock, als sie ihm das Datum genannt hat. Er erinnert sich, wie er die Feuertreppe runtergestolpert ist, die Handflächen nass geschwitzt. Und er erinnert sich, dass sie gar nicht nach Geld gefragt hat. Ich habe es immer gewusst, sagte er. Ich wusste, dass ich jung sterben würde. Deswegen habe ich das alles getan. Deswegen hast du was getan? Fragt Robert. Simon hebt einen Finger. Meine Mutter verlassen zum Beispiel. Er hebt 2 Finger, verliert jedoch den Faden. Reden fühlt sich an wie der Versuch, an die Oberfläche eines Ozeans zu gelangen. Tiefer und tiefer sinkt er in Richtung Grund, so als wüsste er, was ihn da unten erwartet. Auch wenn er es keinem an Land erklären kann. »Scht«, sagt Robert und streicht ihm die Haare aus der Stirn. Es spielt keine Rolle mehr. Nichts spielt eine Rolle. Nein, das verstehst du nicht. Das Wassertreten ist anstrengend. Er schluckt. Er muss das unbedingt sagen. Alles spielt eine Rolle. Als Robert zur Toilette geht, tritt Clara an Simons Bett. Die Haut unter ihren Augen ist geschwollen. Sie sagt, werde ich jemals einen finden, den ich so lieb habe wie dich. Sie schlüpft zu ihm unter die Decke. Er ist so dünn geworden, dass sie beide locker in das Krankenhausbett passen. Bitte, sagt Simon. Das hatte er sie ganz am Anfang gefragt, als sie bei Sonnenaufgang auf dem Dach standen. Du findest einen, den du richtig liebst. Nein, stöhnt Clara, das tue ich nicht. Sie legt den Kopf auf Simons Kopfkissen und als sie sich zu ihm dreht, um ihn anzusehen, fallen ihre Haare auf sein Schlüsselbein. Was hat sie zu dir gesagt? Was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Sonntag, sagt Simon. Ach, sei. Sie stößt einen erstickten Schrei aus, ein Geräusch wie von einem angeketteten Hund. Clara schlägt sich eine Hand vor den Mund, als ihr bewusst wird, dass sie geschrien hat. Ich wünschte, wünsch es dir nicht. Sieh doch, was sie mir gegeben hat. Das? Clara betrachtet die Flecken an seinen Armen und die hervorstehenden Rippen. Selbst seine blonde Mähne ist ganz dünn geworden. Wenn ein Pfleger ihn badet, liegt jedes Mal eine Handvoll Locken im Abfluss. Nein, sagt Simon, das. Er zeigt aufs Fenster. Wenn sie nicht gewesen wäre, wäre ich niemals nach San Francisco gekommen. Dann hätte ich Robert nie kennengelernt, ich hätte nie tanzen gelernt. Dann würde ich wahrscheinlich immer noch zu Hause hocken und darauf warten, dass mein Leben irgendwann anfängt. Er ist wütend auf die Krankheit. Die Krankheit macht ihn rasend. Lange Zeit hat er auch die Frau gehasst. Wie konnte sie einem Kind eine so schreckliche Prophezeiung machen, hat er sich gefragt. Aber jetzt sieht er sie in einem anderen Licht. Jetzt ist sie für ihn wie eine zweite Mutter. Oder eine Göttin, die ihm die Tür zeigt und gesagt hat, los. Clara wirkt wie gelähmt. Simon erinnert sich, dass er diesen Gesichtsausdruck bei ihr gesehen hat, nachdem sie nach San Francisco gezogen waren. Diese unheimliche Mischung aus Groll und Nachgiebigkeit. Und jetzt weiß er, warum ihn dieser Ausdruck so irritiert hat. Clara hat ihn auf einmal an die Frau erinnert, als würde sie seine Tage zählen, ihn beobachten. Plötzlich empfindet er eine tiefe Liebe für seine Schwester. Er sieht sie vor sich, wie sie auf dem Dach stand, wie sie, ohne ihn anzusehen, zu ihm gesagt hat, »Nenn mir einen Grund, warum du dein Leben nicht in die Hand nehmen solltest.« »Du wunderst dich nicht, dass es Sonntag ist«, sagt er. »Du hast es die ganze Zeit gewusst.« »Dein Datum«, flüstert Clara. »Du hast gesagt, du würdest jung sterben. Ich wollte, dass du alles bekommst, was du dir jemals gewünscht hast.« Simon drückt Claras Hand. Sie ist warm und fleischig. »Ich habe es bekommen«, sagt er.
Passend jetzt von den Queens, »Who Wants to Live Forever«.
Für alle, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, ihr hört die Schmökerstunde mit Sabine
und Manfred.
Heute haben wir uns das Buch von Chloe Benjamin ausgesucht, Die Unsterblichen. Es geht hier in diesem Buch um vier Geschwister, die sich in ganz jungen Kinderjahren ihre Zukunft
vorhersagen lassen.
Und wir sind jetzt gut bei der Hälfte, aber ihr kommt bestimmt ganz schnell rein, wenn ihr jetzt weiter zuhört. In dem Buch wird nacheinander das Leben von unseren vier Protagonisten beleuchtet. Wobei der Tod immer hinter der nächsten Ecke zu lauern scheint. Dass man als Leser zu Beginn des Buches bereits weiß, wer ungefähr wann sterben wird, das macht die Geschichte nicht weniger spannend. Sogar ganz im Gegenteil. Es macht sie umso interessanter, da deutlich wird, was jeder der vier mit dem Wissen anstellt und wie es das eigene Handeln beeinflusst.
Clara, eine Grenzgängerin zwischen Fantasie und Realität, träumt von einer Karriere als Zauberkünstlerin. Sie sucht ihr Glück in den Varietés der Stadt und landet mit Mann und Tochter schließlich da, wo sie nie hin wollte, in Las Vegas. Ihre ungezügelte Lebenslust steht im Kontrast zum eher vernünftig orientierten Leben ihrer älteren Geschwister, Daniel und Vaja.
Ach Manfred, lies doch mal aus dem Anfang von Claras Karriere als Zauberkünstlerin.
Vor jedem Auftritt muss Clara zuerst alles für ihren Sturzflug vorbereiten. Es ist nicht einfach. Nachtclubs mit hoher Decke zu finden, weshalb sie auch in Varietés und Konzerthallen und hin und wieder gegen Honorar in einem Zirkus in Berkeley auftritt. Aber sie liebt die verrauchte Luft und die schwermütige Atmosphäre der Nachtclubs. Dort arbeitet sie allein und tritt vor Erwachsenen auf, die ihr das liebste Publikum sind. Die meisten Erwachsenen behaupten, sie würden nicht an Magie glauben. Doch Clara weiß es besser. Aus welchem anderen Grund würden Menschen sonst sich verlieben, Kinder in die Welt setzen, Häuser kaufen, obwohl die Welt voller Beweise dafür ist, dass nichts von Dauer ist? Der Trick besteht darin, sie nicht zu bekehren. Der Trick besteht darin, sie so weit zu bringen, dass sie es zugeben. Sie transportiert ihre Utensilien in einem großen Seesack, die Seile, Seilwinde und Seilklemmen, Wirbel, das Mundstück und das Sicherungsseil. Ilja hat ihr beigebracht, dass an jedem Ort andere Bedingungen herrschen. Also bemisst sie vor jedem Auftritt die Höhe der Decke, die Breite der Bühne, die Beschaffenheit und Stärke des Trägers. Scheitern und Erfolg trennt nur eine Haaresbreite. Wenn das Timing nicht perfekt ist, ist die Katastrophe vorprogrammiert. Und jedes Mal spürt sie den Nervenkitzel, wenn sie auf der Leiter steht und das Kletterseil an einem Träger festzurrt, die Aufhängung dreifach mit Lastschlaufen sichert und eine Sicherheitsbremse am anderen Ende des Zugseils befestigt. Von der Bühne aus misst sie 187 cm nach oben ab. Ihre 1,65 Körpergröße plus 17 cm für ihre ausgestreckten Füße und 5 cm Luft. Vor 2 Jahren hat sie mit der Aufführung vom Sturzflug angefangen. Ein Assistent zieht an dem Seil, bis Clara das Mundstück zwischen den Zähnen unter der Decke hängt. Aber anstatt sich herunterschweben zu lassen, wie sie es früher gemacht hat, stürzt sie hinunter, sobald der Assistent das Seil loslässt. Das Publikum hält es jedes Mal für einen Unfall. Die Leute erschrecken, einige stoßen Schreie aus, bis sie abrupt hängen bleibt. Mittlerweile hat sie sich daran gewöhnt, wie ihr Kiefer jedes Mal knackt, wenn er das Gewicht ihres Körpers auffangen muss. An das Krachen im Genick, wie bei einem Peitschenhieb, das Brennen in den Augen und das Rauschen in den Ohren. Alles, was sie in dem Moment sehen kann, ist das weiße Licht der Scheinwerfer, bis das Seil noch etwas weiter heruntergelassen wird und ihre Füße den Bühnenboden berühren. Wenn sie das Mundstück in die Hand spuckt und den Kopf hebt, sieht sie zum ersten Mal die Zuschauer, denen die Verblüffung ins Gesicht geschrieben steht. »Ich liebe euch alle«, flüstert sie dann und verbeugt sich. Es sind die Worte, die der große Zauberer Howard Thorsten vor jedem Auftritt vor sich hingemurmelt hat, kurz bevor der Vorhang aufging. »Ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle.«
Mehr wollen wir euch nicht verraten. Das Besondere an diesem Roman ist der übergreifende Erzählstil. Der hat mich sehr gefesselt. Natürlich ist jeder große Abschnitt einem Geschwisterteil gewidmet. Doch die Geschichten überschneiden sich. Schließlich nehmen stets alle Protagonisten auch im Leben des anderen teil. Außerdem wird durch Rückblenden ein vollkommenes Bild der Familie erstellt, was es leicht macht, alles zu begreifen und sich die Charaktere so vorzustellen.
Zu Claras Leben passt der Titel »Auf das, was da noch kommt« von Lotte und Max Giesinger.
Gerade erst los, ich will so viel noch sehen. Wir gegen die Wand fahren und wieder aufstehen.
Seid also überrascht auf das, was da noch kommt. Sabine, erzähl uns doch mal, Wie geht es Daniel? Wie kommt er mit dem Tod seiner zwei jüngeren Geschwister klar?
Daniel erlebt seine Zeit, seine intensivste Zeit zwischen 1991 und 2006. Er erlebt ganz viele Höhen und Tiefen in seiner Tätigkeit als Arzt bei der Army. Clara und Daniels Geschichten sind eng miteinander verwoben. Menschen aus Claras Leben tauchen nach ihrem Tod schließlich bei Daniel auf. Das ist unter anderem die Tochter von Clara, nämlich Ruby. Sie werfen ihn gehörig aus der Bahn. Daniel macht sich Vorwürfe, dass er, als sie noch Kinder waren, den Besuch bei der Wahrsagerin forciert hatte. Kann ich gut nachvollziehen, finde ich auch. Ja. Also ich hätte auch ein wahnsinns furchtbares Gefühl.
Ja, vor allen Dingen, weil man dann jetzt so mit der Zeit mitbekommt, dass das tatsächlich alles wahr wird. Ne?
Genau, und zwei Geschwister sind schon verstorben. Mhm. Ja, Daniel macht sich auf die Suche nach der Wahrsagerin. Das hält er nicht mehr aus. Er findet heraus, dass sie einem Clan angehört, der vom FBI gesucht wird, und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Ein Hinweis von einem Polizisten führt ihn auf die Spur von Bruna Costello, der Wahrsagerin. Manfred, dieses spannende Stück musst du einmal vorlesen. Bitte. Ja.
Okay. Zu seiner Überraschung ist die Tür unverschlossen. Zögernd setzt er zuerst einen Fuß auf die Trittstufe, dann geht er hinein. Seine Augen müssen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Da die Fenster verhängt sind, ist es schwer, Einzelheiten auszumachen, aber die Einrichtung ist vage zu erkennen. Er steht in einem vollgestopften Wohnbereich. Sein linkes Knie berührt ein winziges Sofa mit einem scheußlichen, abstrakten Muster. Vor dem Sofa befindet sich ein Tisch. Eine von der Wand herunter klappbare Platte, auf der sich Kartons türmen. Zwischen dem Tisch und den Vordersitzen eingeklemmt stehen zwei metallene Klappstühle, ebenfalls beladen mit stapelweise Kartons. Links vom Tisch befinden sich eine Spüle und daneben eine Ablagefläche voll mit den unterschiedlichsten Kerzen und Figürchen. Daniel geht tiefer in das Wohnmobil hinein, vorbei an einem winzigen, vollgestopften Bad bis zu einer verschlossenen Tür. An der Tür hängt auf Augenhöhe, befestigt mit zwei Heftzwecken, ein Kreuz. Er dreht den Türknauf. An einer Wand steht ein schmales Bett, daneben eine Obstkiste, auf der eine Bibel liegt. Darüber befindet sich ein kleines, quadratisches Fenster. Das Bett ist bezogen mit karierten Flanelllaken und einer blauen Wolldecke, unter der ein Fuß hervorragt. Daniel räuspert sich. Aufstehen! Die Schläferin unter der Decke regt sich, ihr Gesicht ist unter dichten Locken verborgen. Langsam dreht die Frau sich auf den Rücken und öffnet erst das eine, dann das andere Auge. Ein Moment lang sieht sie Daniel mit leerem Blick an. Dann holt sie erschrocken Luft und setzt sich auf. Sie trägt ein baumwollenes Nachthemd, das mit winzigen gelben Blumen bedruckt ist. »Ich habe eine Pistole«, sagt Daniel. »Ziehen Sie sich an.« Sie ekelt ihn jetzt schon an. Die Hornhaut an ihrer nackten Ferse ist rau und rissig. »Wir werden uns ein bisschen unterhalten.« Er buxiert sie in den Wohnbereich und befiehlt ihr, sich aufs Sofa zu setzen. Sie hat sich die blaue Wolldecke aus dem Bett um die Schultern gelegt. Daniel zieht die schwarzen Jalousien hoch, damit er die Frau im Mondlicht besser sehen kann. Sie ist immer noch dick, vielleicht lässt aber auch die Decke sie massiger aussehen. Ihr Haar ist weiß und ungekämmt und reicht ihr bis zu den Brüsten. Ihr Gesicht ist überzogen mit feinen roten Äderchen, so präzise, als wären sie mit einem Stift aufgemalt. Die Haut unter ihren Augen ist teigig und pink. »Ich kenne sie«, ihre Stimme ist rau. Ich erinnere mich an Sie. Sie sind in New York zu mir gekommen. Sie hatten Ihre Geschwister dabei. Zwei Mädchen und einen kleinen Jungen. Sie sind tot. Der Junge und eins von den beiden Mädchen. Die Frau schürzt die Lippen. Sie verändert ihre Sitzposition unter der Decke. Ich kenne Ihren Namen, sagt Daniel. Sie heißen Bruna Costello. Ich weiß, was Ihre Familie getan hat. Ich will mehr über Sie wissen. Ich will wissen, warum Sie tun, was Sie tun und warum Sie uns das angetan haben. Die Frau schiebt das Kinn vor. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Daniel nimmt die Pistole aus seiner Jacke und schießt zweimal in den Boden. Die Frau schreit und hält sich die Ohren zu. Die Decke rutscht ihr von einer Schulter. Eine Narbe kommt unter ihrem Schlüsselbein zum Vorschein, weiß und glänzend wie eingetrockneter Leim. »Das ist mein Zuhause«, sagt sie. »Sie haben kein Recht, das zu tun. Ich werde noch viel Schlimmeres tun.« Er richtet die Pistole auf ihr Gesicht. Der Lauf zeigt direkt auf ihre Nase. »Fangen wir ganz von vorne an. Sie stammen aus einer Familie von Verbrechern.« »Über meine Familie rede ich nicht.« Er richtet den Lauf der Pistole nach oben und drückt ab. Die Kugel durchschlägt das Dach. Bruna schreit auf. Mit einer Hand zieht sie sich die Decke wieder über die Schulter. Die andere hält sie abwehrend vor ihren Körper. »Trabarimos, das ist ein Geschenk Gottes. Meine Verwandten haben es missbraucht. Die sind alle ungebildet, sie sind hinterhältig, sie betrügen und tauchen dann unter. So was mache ich nicht. Ich spreche über das Leben und über Gottes Segnungen.« »Sie wissen, dass Ihre Verwandten im Gefängnis sitzen, nicht wahr? Sie wissen, dass Sie geschnappt wurden, oder?« »Ich habe davon gehört, aber ich rede nicht mit Ihnen. Ich habe nichts mit damit zu tun.« »Blödsinn, Leute wie Sie halten zusammen wie die Ratten.« »Ich nicht«, sagt Bruna, »ich nicht.« Als Daniel die Pistole sinken lässt, legt sie ihre Hand in den Schoß. Daniel sieht Tränen in ihren Augen glänzen. »Vielleicht sagt sie ja die Wahrheit. Vielleicht sind ihre Verwandten so fern wie ihm, Clara und Simon und Saul, als gehörten sie zu einem anderen Leben.« Bruna holt tief Luft. Ihr Atem macht ein pfeifendes Geräusch. »Ich wollte was Gutes tun. Ich dachte, okay, was machen Krankenschwestern? Sie helfen Menschen, die leiden. Und warum leiden die Leute? Weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Was wäre also, wenn ich ihnen das nehmen könnte? Ich dachte, wenn die Leute Antworten bekommen, fühlen sie sich frei. Wenn sie wissen, wann sie sterben, dann können sie leben.« »Was wollen Sie von den Leuten, die zu Ihnen kommen? Wenn nicht Geld, dann was?« »Nichts.« Ihre Augen treten fast aus ihren Höhlen. »Quatsch! Sie wollen Macht. Wir waren Kinder und wir haben Ihnen aus der Hand gefressen.« »Ich habe euch nicht zu mir bestellt. Sie haben Ihre Dienste angeboten.« »Hab ich nicht. Ihr habt mich gesucht und gefunden«, erwidert sie entrüstet.
Und hier passt jetzt wunderbar von Simon and Garfunkel The Sounds of Silence.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly...
Der Klang des Schweigens, The Sounds of Silence, immer wieder schön, passend zu diesem Buch. Von Vaya haben wir ja noch gar nichts gehört. Wie ist Vayas Leben?
Ja, Vaya lebt nur für ihre Arbeit der Altersforschung. Sie ist Leiterin eines Versuchslabors, in dem an Affen die Auswirkung der Ernährung auf deren Lebensdauer getestet wird. Unter anderem, da gibt es noch viele andere Versuchslabors. Vayas Leben ist bestimmt von Zwangsstörungen. Von anderen Menschen hält sie sich fern. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als ein junger, wissbegieriger Journalist die Einrichtung besucht. Ich lese mal ein kurzes Stück davon vor. Ich nehme an, Sie sind Dr. Golds, sagt er. Mr. Van Galder. Vaja bietet ihm nicht die Hand an. In der Hoffnung, dass er es auch nicht tut, doch er streckt ihr seine hin und sie schüttelt sie widerwillig. In Gedanken markiert sie die Hand, die rechte. Nennen Sie mich ruhig Luke. Vaja nickt. Ich kann Sie erst mit ins Labor nehmen, wenn die Ergebnisse Ihres TB-Tests vorliegen. Ich werde Ihnen also heute erst einmal den Campus zeigen. Sowas nenne ich eine klare Ansage, sagt Luke. Seine Frotzelei macht Vaja nervös. So sind Journalisten. Sie schaffen eine scheinbar intime Atmosphäre und schmeicheln sich ein, bis man ihnen ganz vertrauensselig Dinge erzählt, die man normalerweise für sich behalten würde. Der letzte Journalist, dem sie Zugang zum Labor gewährt haben, war ein Fernsehreporter, dessen Bericht die Förderer derart in Aufruhr versetzt hat, dass das Institut sich genötigt sah, einen neuen Spielplatz für die Affen zu bauen, um die Leute zu besänftigen. Natürlich hatte der Reporter nur die schlimmsten Bilder gezeigt, auf denen zu sehen war, wie die Rhesusaffen an den Käfigstangen rüttelten und bellten, als wären sie nicht gefüttert worden. Das öffentliche Interesse an diesem Institut ist bestimmt sehr groß, bemerkte Luke, während er Platz nimmt. Er zieht seine Windjacke aus, die knallorange ist wie die Weste eines Schülerlotsen, und hängt sie über die Stuhllehne. Wie viele Leute arbeiten denn hier? Es gibt 22 Labore. In jedem arbeiten ein wissenschaftlicher Leiter und mindestens 3, manchmal bis zu 10 Mitarbeiter. Wissenschaftler, Professoren, Forschungsassistenten, Laboranten und Tierpfleger, Doktoranden, Masterstudenten und Stipendiaten. Dann gibt es natürlich auch noch Reinigungspersonal und die Hausmeister. Also insgesamt kommen wir auf etwa 170 Angestellte, die meisten davon Wissenschaftler. Und Sie forschen auf dem Gebiet des Anti-Aging? Wir sprechen lieber davon, dass wir die Langlebigkeit erforschen. Es gibt doch bestimmt eine Menge Kritiker, Leute, die der Meinung sind, dass die menschliche Lebensspanne lang genug ist. Leute, die vor Lebensmittelknappheit, Überbevölkerung und Krankheiten warnen. Ganz zu schweigen von den Kosten einer verlängerten Lebenszeit oder von den Diskussionen darüber, wer davon profitieren würde. Vaja ist auf diese Art von Argumenten vorbereitet. Denn Kritiker hat es von Anfang an gegeben.
Ja, genau das zeigt die Geschichte. Der oder diejenige von den Geschwistern, der oder die länger lebt, hat nicht unbedingt mehr Lebensqualität. Ganz im Gegenteil. Der Rausch der Lebendigkeit nimmt bei jedem weiteren Schicksal ab, bis er bei Vaja fast ganz verschwindet. Equinox 4 von Jean-Michel Jarre. Was ist mit Gerti, der Mutter der 4 Geschwister? Sie lebt doch jetzt in einem Seniorenheim und wird da öfters von Vaja und der Tochter von Carla besucht. Wie hieß die Tochter nochmal?
Das war Ruby. Damit wollen wir unser Gespräch über den Roman von Chloe Benjamin beenden. Der Roman »Die Unsterblichen« ist 2018 beim BTB Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Die Taschenbuchausgabe gibt es leider erst im Mai in diesem Jahr, also im Mai 2021.
Wir hören uns wieder am 2. März, dem ersten Dienstag im Monat.
Bleibt gesund
und schützt euch und eure Mitmenschen.